HR Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Gehören Sie zu den Menschen, die sich um den Jahreswechsel herum etwas vornehmen? Nach dem Motto, im neuen Jahr soll alles besser werden. Jetzt soll aus dem vielleicht schon lange gehegten Wunsch endlich Realität werden. Und was ist jetzt daraus geworden? Der erste Monat des Jahres ist ja um, aber noch ist es nicht zu spät, um Dinge in Angriff zu nehmen. Wie aus dem Wünschen ein Wollen und aus dem Wollen ein Machen wird, darüber reden wir heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Darüber hinaus haben wir diese Themen für Sie. Kindersoldaten in der Bundeswehr. Die evangelische Kirche kritisiert die wachsende Zahl minderjähriger Soldaten. Mit der Bibel am Start, die Arbeit der christlichen Olympiapfarrer bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea und keine fromme Kaderschmiede. Die katholische Journalistenschule IFP feierte in dieser Woche ihr 50-jähriges Bestehen. Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr, die bei Dienstantritt noch nicht volljährig sind, ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Mehr als 2000 Rekruten waren noch keine 18, als sie zur Bundeswehr kamen. Zum Vergleich, im Jahr 2011 waren es nur knapp 700. Kritiker reden von Kindersoldaten bei der Bundeswehr. Auch die evangelische Kirche kritisiert die hohe Zahl von minderjährigen Soldaten.
Der evangelische Militärbischof Sigurd Rink zeigt sich besorgt, dass immer mehr junge Menschen unter 18 Jahren zur Bundeswehr gehen.
Die Grundidee der Bundeswehr zur Zeit ihrer Gründung war ja das berühmte Diktum von dem Staatsbürger in Uniform. Und damit verbunden war natürlich auch Wahlrecht, Volljährigkeit und dergleichen mehr. Also ein Dienst und eine Ausbildung an der Waffe ist meiner Ansicht nach vor der Volljährigkeit nicht angezeigt.
Natürlich könne man als Azubi seine Ausbildung schon mit 16 Jahren beginnen. Das Kriegshandwerk aber sei kein normaler Beruf, meint der Militärbischof.
Es sollte meines Erachtens die absolute Ausnahme sein, dass so etwas passiert, weil der Dienst an der Waffe und die Ausbildung an der Waffe keine Schreinerlehre ist oder ein anderer Beruf sozusagen, sondern wirklich hohes Maß auch an ethischer und moralischer Reflexion voraussetzt und damit eben auch Volljährigkeit.
Von den derzeit rund 250.000 Beschäftigten sind rund 160.000 bis 170.000 als Soldaten bei der Bundeswehr. Mehr als 2.000 unter ihnen sind unter 18 Jahren, ein neuer Spitzenwert. Nun aber explizit von Kindersoldaten zu sprechen, hält der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, SPD, für unangemessen.
Naja, unter Kindersoldaten stellen wir uns etwas vor, was wir in Afrika erleben. 12-Jährige, 14-Jährige, das hat mit der Praxis in der Bundeswehr überhaupt nichts zu tun.
Absolut sei zwar die Zahl der deutschen Soldaten unter 18 gestiegen. Da die Bundeswehr aber derzeit wieder mehr Personal einstelle, sei der Prozentsatz der Minderjährigen bei Luftwaffe, Heer und Marine in etwa gleich geblieben. Schließlich gäbe es auch bei der deutschen Polizei die Ausbildung ab dem mittleren Schulabschluss, versucht Wehrbeauftragter Bartels zu beruhigen.
Was klar ist, ist, dass keinerlei Einsatz losgehen kann. Nicht zu Hause mit der Waffe in der Hand, nicht im Ausland Einsatz, sondern es kann nur um Ausbildung der jungen Leute gehen.
Weder das Bundesministerium der Verteidigung noch der Deutsche Bundeswehrverband mochten zu dem Thema ein Interview geben. Dafür aber spricht Lisi Meyer, Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings.
Der UN-Ausschuss für die Rechte der Kinder hat 2014 Deutschland gerügt und hat dann nochmal deutlich gemacht, dass es eigentlich an der Zeit wäre, dass Deutschland die Altersgrenze 18 einführt für den Einstieg in die Bundeswehr.
Daher sei auch die derzeitige Werbestrategie der Bundeswehr zu kritisieren, nämlich gezielt Kinder und Jugendliche für den Soldatenberuf anzusprechen.
Da gibt es diese Werbeserie, die Rekruten, wo die Arbeit bei der Bundeswehr und der Dienst an der Waffe eher als ein Abenteuer dargestellt wird. Und aus unserer Perspektive ist es eine ernsthafte Sache, wo man sich bewusst sein muss, dass es eben kein Abenteuer ist und kein Spielplatz.
Die evangelische Kirche und andere Verbände kritisieren die wachsende Zahl von minderjährigen Soldaten bei der Bundeswehr. Thomas Klatt berichtete für HR Info Himmel und Erde. Am kommenden Freitag beginnen in Südkorea die Olympischen Winterspiele. Wenn die deutschen Athletinnen und Athleten dann auf Schnee und Eis an den Start gehen, dann haben sie zumindest in ihrer Nähe auch geistlichen Beistand. Die beiden christlichen Kirchen entsenden jeweils auch Pfarrer mit zu den Wettkämpfen. Denn der sportliche Leistungsdruck lastet manchmal auch ganz schön auf der Sportlerseele.
Für Pfarrer Thomas Weber sind es im südkoreanischen Pyeongchang schon die 6. Olympischen Spiele. Als Olympiapfarrer ist der Protestant vor allem Seelsorger, Ansprechpartner für die rund 150 Athleten. In ruhigen Stunden macht sich so mancher Sportler auch Gedanken um die Zeit nach seiner Karriere.
Viele wissen auch, dass der Ruhm vergänglich ist und wenn man heute erfolgreich ist, dann interessiert sich morgen kein mehr für den Sportler selbst. Deswegen kann ich allen jungen Leuten nur raten, auch ehrlich über die Zeit im Sport zu reflektieren und früh genug sich ein zweites Standbein zu schaffen.
Natürlich hört Weber auch oft mal den flapsigen Spruch, der Pfarrer möge doch beim anstehenden Wettkampf für himmlischen Beistand sorgen. Einige Athleten bekreuzigen sich vor dem Start und schicken noch ein Stoßgebet gen Himmel.
Ich glaube auch, dass die Sportler selbst nicht beten, so nach dem Motto, Gott, lass mich jetzt Erster werden und lass alle anderen verlieren, sondern der betet, wird dann sagen, lieber Gott, ich bitte dich, ich würde meine beste Leistung so gerne abrufen, hilf mir doch dabei, dass ich einen Kopf frei habe.
Am kommenden Mittwoch fliegt der evangelische Pfarrer nach Südkorea, in ein Land, das er schon von anderen Sportwettbewerben kennt.
Also Südkorea finde ich in der Hinsicht ein super interessantes, spannendes Land. Ich bin jetzt 2-mal da gewesen und wir waren beeindruckt von der Zahl der Kreuze, die am Nachthimmel zu sehen sind in den Städten und Dörfern.
Nach den Philippinen ist Südkorea das christlichste Land Asiens. Der Anteil der Christen liegt bei rund 30%. Lutz Drescher, langjähriger Geschäftsführer der deutschen Ostasien-Mission, ist immer wieder in Korea. Das Christentum habe hier ein ganz anderes Ansehen als in anderen Ländern des globalen Südens.
Während in vielen anderen Ländern die Missionare zugleich auch enge Beziehungen zu den Kolonialmächten hatten, war es in Korea so, dass das Land von Japan kolonialisiert wurde und Christen im Grunde genommen sich von Anfang an intensiv für die Unabhängigkeit des Landes eingesetzt haben. Das hat ihnen einen guten Ruf verschafft.
Gute Gespräche und geistliche Unterstützung. Michael Hollenbach über die Arbeit der christlichen Sportpfarrer bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. In diesem Jahr blicken ja viele zurück auf das Jahr 1968. Vor 50 Jahren erlebte Deutschland ein Jahr des Aufbruchs und einen heftigen Modernisierungsschub. In der katholischen Kirche steht das Jahr 1968 unter anderem für den Aufbruch in die moderne Medienwelt. Damals wurde das IFP gegründet, das Institut zur Förderung publizistischen Nachwuchses der Deutschen Bischofskonferenz. Die katholische Kirche wollte im Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils die Fenster zur Welt öffnen und sich in die Gesellschaft hinein orientieren. Dazu gehörte auch die katholische Journalistenschule mit Sitz in München. Sie wurde damals von dem Jesuitenpater Wolfgang Seibel geleitet und maßgeblich geprägt. Wolfgang Seibel wollte, dass die Journalistenschule nicht zu einer frommen Kaderschmiede wurde, sondern ein Ort zur Ausbildung geistig unabhängiger und vor allem professioneller katholischer Journalisten. Der Erfolg gab ihm recht, denn in 50 Jahren seither hat die Schule etwa 3000 Absolventen ausgebildet und zum Teil prägende Journalisten hervorgebracht. Nicht nur Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung durchlief das Institut, auch die ehemaligen Intendanten Dagmar Reim vom Rundfunk Berlin-Brandenburg und Willi Stoll vom Deutschlandfunk. Persönlichkeiten wie der Spiegel-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer oder Bettina Schausten, die Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios, haben in der katholischen Journalistenschule ihr Handwerk gelernt. In der vergangenen Woche wurde deshalb durchaus selbstbewusst der 50. Geburtstag des IFP gefeiert. Mit dabei der wohl schillerndste und prominenteste Absolvent, der Fernseh- und Radiomoderator Thomas Gottschalk. Er interviewte bei der Veranstaltung den Gründungsdirektor des Instituts, den inzwischen 89-jährigen Jesuitenpater Wolfgang Seibel.
Erste Frage wäre, nachdem Sie ja sozusagen doch die gesamte Mannschaft derer, die gefördert wurden, so ein bisschen im Auge haben, bin ich der Einzige, der euch daneben gegangen ist?
Auch ich würde nicht sagen, der Einzige. Denn die Leute, die bei uns ihre Ausbildung gemacht haben, sind ja erstens mal die verschiedensten Wege gegangen. Und zweitens ist der Journalismus ja ein so ungeheures Gebiet, dass also Sie durchaus nicht von sich sagen können, Sie seien daneben gegangen. Warum denn?
Nur das wollte ich hören. Herzlichen Dank. Die nächste Frage, der Journalist ist ja ein ganz besonderes Wesen. Ich habe welche erlebt, die am Abend gerne die Schnittchen des Gastgebers gegessen haben, den sie am nächsten Tag in die Pfanne gehauen haben. Nun ist das ja auch teilweise Zeichen einer gewissen Ernsthaftigkeit. Aber in unserem Falle, hat es denn Stipendiaten gegeben, die sich von der Kirche haben fördern lassen, um ihnen im Lauf ihrer journalistischen Tätigkeit dann auch mal schwer in die Seite zu treten? Also gab es den Vorwurf, dass sich durch das Institut die Kirche durchaus schreibwütige und intellektuelle Gegner erzieht?
Also den Vorwurf soll es gegeben haben, zu meiner Amtszeit nicht. Aber es soll nachher gekommen sein. Gott, da kann man nur zwei Dinge sagen. Erstens, nach Artikel 5 Grundgesetz ist die Meinungsäußerungsfreiheit ein unverzichtbares Grundrecht. Und wenn einer eine Meinung äußert, die einem nicht gefällt, kann man sich ärgern, aber man kann ihn nicht tadeln, weil er nur sein Recht Gebrauch macht. In der Kirche kommt ja noch Folgendes dazu. Die Kirche besteht ja, soweit man weiß, genauso aus Menschen wie alle anderen Gesellschaften. Und alle Menschen haben ihre Schwächen und haben ihre Fehler. Und deswegen legen die Dokumente der Kirche immer großen Wert darauf, dass die Kirche sich ständig mit dieser Sachfrage auseinandersetzt. Und das Zweite Vatikanische Konzil zum Beispiel gebraucht drei Begriffe. Die Kirche müsse immer bemüht sein um Reinigung, um Buße und Erneuerung. Das sind natürlich so etwas hochgestochene pastorale Begriffe, wenn man die auf das Verständliche herunternimmt. Und dann heißt es, sie muss immer bemüht sein um Selbstkritik und Reform. Und wenn es Journalisten geben sollte, die da kirchliche Dinge kritisieren, dann sollten eigentlich die Verantwortlichen in der Kirche, das ist jedenfalls meine Meinung, dafür dankbar sein. Und zwar deswegen, weil die ja dann meist auf Problemstellen aufmerksam machen, wo die Verantwortlichen beweisen können, dass sie zu Selbstkritik und Reform fähig sind.
Darf ich Ihnen als Letztes noch einen Dank aussprechen, denn es war eigentlich nicht geplant, dass ich die Aufnahmeprüfung bestehe. Und als ich sie bestanden hatte, habe ich gedacht, um Himmels Willen, wo bin ich dahin geraten, bin ich moralisch und intellektuell überhaupt in der Lage, diesen Weg zu gehen. Und als ich Sie dann kennengelernt habe, als Sie zum ersten Mal im Institut aufgetreten sind und auch uns erklärt haben, wie Sie Journalismus sehen, wie Sie Kirche definieren, habe ich gedacht, Mensch, hier bin ich wirklich richtig. Also Sie haben einem die Angst auch genommen, dass man da in einer Art von Opus Dei Infiltration gerät, wo man sagen kann, um Gottes Willen, ich darf nur noch jeden journalistischen Artikel mit Amen aufhören. Also die Angst haben Sie uns schnell genommen, dafür danke ich Ihnen.
Ja, das haben Sie jetzt gesagt und das kann ich selber nur dankend entgegennehmen. Danke.
Dankeschön. Solange Sie dem nicht widersprechen, ist alles gut.
Thomas Gottschalk, Absolvent des Instituts zur Förderung publizistischen Nachwuchses IFP, war das im Gespräch mit dem Gründungsdirektor dieser katholischen Journalistenschule, dem Jesuitenpater Wolfgang Seibel. Anlass für das kleine, heitere Gespräch war eine Veranstaltung zum 50. Geburtstag der Schule, die 1968 von der Deutschen Bischofskonferenz gegründet wurde.
HR Info. Himmel und Erde.
Wie die Zeit vergeht. Jetzt ist der erste Monat des neuen Jahres schon wieder vorbei. Und was ist aus all den Wünschen und Plänen geworden, die am Anfang des Jahres standen? Es gibt ja oft Wünsche und Pläne, die wir hegen und pflegen, die wir lange vor uns hertragen, ohne sie aber in die Tat umzusetzen. Wie aus den Wünschen Taten werden, das ist unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Wir haben uns mal umgehört in Hessen. Was ist eigentlich geworden aus den Wünschen zum Jahresbeginn, aus den guten Vorsätzen für 2018?
Ich mache viel Sport, viel Gemüse, wenig Fleisch.
Fitnessstudio und so ein bisschen Joggen und gesunde Ernährung. Das passt.
Ich habe gar keine. Ich habe das letzte Jahr schon gut verbracht und brauche hier keine Vorsätze.
Unsinnig für mich, gute Vorsätze.
Ja, eigentlich wollte ich mich noch ein bisschen besser bewegen, aber irgendwie spielt das Wetter nicht richtig mit. Aber gestern den Tag haben wir super genutzt.
Ich nehme mir jedes Jahr was vor, meistens abnehmen, aber das hat noch nie geklappt.
Ja, ich bin dabei. Ich wollte eigentlich ein bisschen abnehmen und ich bin jetzt dabei. Ich habe angefangen. Geht voran.
Immerhin, einigen haben sie ja tatsächlich geholfen, die guten Vorsätze. Wenn aus dem bloßen Wünschen ein fester Vorsatz wird, dann ist das vielleicht schon der erste Schritt. Wie kann aus dem Wünschen ein Wollen und aus dem Wollen ein Machen werden? Das ist unser Sonntagsthema heute. Und darüber hat mein Kollege Klaus Hofmeister mit Petra Trimmel gesprochen. Sie ist Kommunikationsberaterin und Stärkencoach.
Frau Trimmel, warum fällt es uns so schwer, unsere guten Pläne dann auch wahr werden zu lassen?
Weil
unser Unterbewusstes manchmal sehr genau weiß, dass es gar keine guten Pläne sind, sondern anstrengende oder schwierige Pläne. Und da ist es tatsächlich so, dass wir vom Kopf her sehr wohl wissen, was wir tun sollten, aber unser Gefühl sagt, da gibt es doch mit Sicherheit noch etwas, was noch viel schöner und interessanter ist, was ich in dem Moment noch viel lieber machen möchte. Und dann fällt die Entscheidung oft spontan und leicht für das Schönere.
Und das Schönere, setzen wir das denn wenigstens viel konsequenter um?
Auf jeden Fall. Also wir entscheiden unterbewusst sehr schnell, was uns gut tut und was wir in dem Moment auch brauchen und wollen. Und haben dann bei den anderen Themen, die vielleicht schon länger anstehen oder die vom Kopf her auf jeden Fall sein sollten, natürlich schon ein schlechtes Gewissen oder ein mulmiges Gefühl, weil das schon so lange liegt. Aber trotzdem fällt es uns dann letztendlich im Alltag leicht, das zu verdrängen und dann das zu tun, was entweder ansteht oder beziehungsweise, weil wir sagen, jetzt ist das Wetter gerade schön draußen, gerade heute scheint die Sonne und heute wollte ich irgendetwas tun, was im Haus gewesen wäre. Nein, das verschiebe ich.
Muss ich ein disziplinierter Mensch sein, um meine Vorhaben dann anzupacken?
Es hilft natürlich sehr, aber Disziplin ist eins von vielen Talenten und Talente sind angeboren. Mancher hat es, mancher eben nicht. Der hat dann für andere, wenn er Disziplin nicht hat. Das heißt, es ist schon so, dass es manchen Menschen viel leichter fällt, auch etwas zu tun, wo Sie und ich jetzt vielleicht sagen würden, es ist unangenehm, wie eben den Keller entrümpeln beispielsweise. Das fällt diesen Menschen gar nicht schwer. Die sagen, ein aufgeräumter Keller ist für mich was Wunderbares und da gibt es gar nichts anderes an einem Samstag und da kann das Wetter noch so schön sein. Ich will das machen, weil es mir hinterher besser geht, als wenn ich bei schönem Wetter einen Spaziergang mache. Das gibt es, aber es ist selten. Also das Talent ist wirklich sehr selten Disziplin. Und für alle anderen gilt wieder diese Prioritätenliste. Wie wichtig ist es mir wirklich, einen aufgeräumten Keller zu haben? Und da würde ich eher dazu raten, sich selbst gegenüber ehrlich zu sein und zu sagen, was ist mir in meinem Leben tatsächlich wichtig? Und wenn der Keller verrümpelt ist, dann ist das eben so. Ich möchte, wenn das Wetter schön ist, lieber spazieren gehen und dazu stehe ich. Und wer dann meinen Keller nicht mag, braucht dann nicht reingehen.
Ich glaube, alle haben irgendwie auch so Dinge, wo man sagt, ach, das würde ich gerne mal machen. Also ich will unbedingt nochmal Spanisch lernen zum Beispiel. Oder ich denke, Mann, ich habe dieses Klavier mal gekauft vor 10 Jahren und ich würde es jetzt eigentlich wirklich mal benutzen, weil ich so eine Leidenschaft denke, die ich habe. Oder ich will mal einmal nach Afrika oder so. Jeder hat so Pläne und dann denkt man am Anfang des Jahres, oh Mann, das habe ich mir vor 10 Jahren auch schon gesagt und ich bin immer noch nicht weiter und kriege dann so eine Unlustspirale, so schlechte Laune, so nach dem Motto, ich pack's irgendwie doch nicht. Kennen Sie das oder ist das realistisch, dass man auch damit umgeht?
Auf jeden Fall. Also in Amerika ist das ja die Bucketlist. Also sprich, da hat man eine Liste, wo draufsteht, was möchte ich auf jeden Fall in diesem Leben noch machen. Und da ist dann eben die Afrika-Reise drauf oder noch einmal im Leben Klavier spielen lernen, solche Themen. Auch da wieder wirklich nicht zu lange warten mit seinen Vorsätzen, mit seinen Wünschen. Man weiß ja nie, wie alt man wird. Und je eher ich sage, so und jetzt gehe ich es an, jetzt plane ich im nächsten Jahr wirklich mal Afrika mit ein, jetzt löse ich mal einen Sparer auf und plane mir wirklich diesen Urlaub so ein, schaue vielleicht noch, wer mitfahren möchte. Ich mache das jetzt, umso früher, umso besser. Die Frage ist immer, wie dringend möchte ich es wirklich? Ich erlebe das häufig in den Coachings, dass die Menschen auch so alte Träume haben von vor 20 Jahren, die aber heute, wenn man sie sich mal genau anschaut, gar nicht mehr an erster Stelle stehen.
Beispiel?
Und da auch wirklich mal das eigene Wollen entrümpeln und sagen, was sind denn die 5 Sachen, die ich wirklich in den nächsten 3 Jahren machen möchte? Und für die setze ich mich auch ein. Und da gibt es auch tatsächlich ganz konkrete Vorhaben, Pläne, möglichst mit vielen Leuten besprechen. Dann wird man auch immer danach gefragt, wie sieht es damit aus? Das heißt, es gibt nochmal so einen schönen Zug auch von außen in die richtige Richtung eben und dann auch wirklich diese 5 umsetzen.
Wie aus Wünschen und Vorhaben tatsächlich Taten werden können, das erläuterte die Kommunikationsberaterin und Stärkencoach Petra Trimmel im Gespräch mit meinem Kollegen Klaus Hofmeister. Bei den klassischen guten Vorsätzen wie beispielsweise mehr Sport treiben, ein paar Kilo abnehmen oder mit dem Rauchen aufhören, da sagen wir ja gerne, wir müssten mal den inneren Schweinehund überwinden. Aber das ist ja auch leichter gesagt als getan. So mancher, der den inneren Schweinehund an die Leine legen wollte, erlebt, dass dieser am Ende mit ihm Gassi geht. Christian Martje hat sich etwas anderes ausgedacht.
Das Rudel kam am 2. Januar und wir fühlen uns gemeinsam jetzt nach einem guten Monat, ja, sauwohl. Die Namen meiner Schweinehunde lauten Smokey, Shoki und Alki. Seien wir ehrlich, wer Schweinehunde hält, hängt auch an der Leine und es ist immer das Ende mit dem Halsband. Und je größer der Schweinehund, desto schwerwiegender das Vorhaben. Warum also muss man Schweinehunde besiegen? So ein Schweinehund ist doch auch ein Lebewesen, möchte gehegt und gepflegt werden. Nach diesen Wochen spreche ich jetzt lieber von friedlicher Koexistenz. Smokey, Shoki und Alki haben unterschiedliche Vorlieben, die sich aber komplett mit meinen decken. Warum nicht gemeinsam damit Gassi gehen? Alle sind fröhlich und wedeln mit dem Schwanz. Wir passen jetzt gemeinsam auf uns auf. Wenn Alki noch mehr will, spendiert Shoki eine Praline zur Ablenkung. Wenn Smokey dampfen will, schmeißt Alki eine Runde Helles. Und wenn Shoki naschen will, futtern wir gemeinsam eine Tafel mit hohem Kakaoanteil, natürlich. Es lebt sich so leichter. Denn jeder Schweinehund möchte im tiefsten Innern doch auch einfach nur ein Schoßhündchen sein.
Tja, so kann man es auch machen. Christian Martje über seine friedliche Koexistenz mit seinen inneren Schweinehunden. Nicht nur wünschen, sondern wollen und auch tun. Das war unser Sonntagsthema heute. Bleibt mir nur, Ihnen viel Erfolg zu wünschen bei Ihren Vorhaben. Eine ganze Reihe von Schülern in Hessen, die haben sich Gedanken gemacht über ihre Wünsche und Vorstellungen vom Zusammenleben. Sie haben recherchiert und diskutiert über Werte und das, was ihnen wichtig ist. Und sie haben das umgesetzt in Filme und Multimedia-Präsentationen im Internet. 95 neue Thesen, so heißt das Projekt in Anlehnung an Martin Luther und das Reformationsjubiläum, angestoßen vom Hessischen Rundfunk und gefördert vom Hessischen Kultusministerium. In dieser Woche geht das Projekt formell zu Ende mit einer großen Online-Diskussion mit Schülern. Mike Markloff hat in Wetzlar eine Schule besucht, die an dem Projekt teilgenommen hat, und er hat die Schülerinnen und Schüler gefragt, was ihnen die Arbeit an ihrer These bedeutet hat.
Also wir haben uns ja die These ausgesucht, hat Gott die Schnauze voll von den Menschen, offenbart er sich nicht mehr. Das wurde von einem Schüler vorgeschlagen und wir haben dann viel darüber geredet, über Gott, und haben auch viel zusammengeschrieben, warum Gott sich denn vielleicht nicht offenbart. Aber wir sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass Gott sich doch offenbart, weil es kann zum Beispiel bei einem Unfall oder so nicht nur eine Person sterben, es hätten auch alle sterben können, oder bei einem Anschlag könnten nicht nur 10 sterben, sondern auch Hunderte.
Schülerin Luca-Marie Högler erinnert sich gerne an die intensive Zusammenarbeit mit ihren Klassenkameraden im vergangenen halben Jahr. Die Ergebnisse sind in eine eigene Internetseite mit Video, Audio und Textbeiträgen geflossen. Auf dieser frei zugänglichen Seite sind sie Fragen rund um Religion, Glaube und Gott nachgegangen. Und nicht jeder war gleich angetan, gesteht Mitschüler Marius Beck.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe vom Anfang an nicht so viel von dem Projekt gehalten. Ich fand zwar eine coole Idee, mal abwechselnd zum normalen Rallye-Unterricht, aber das kam nicht so gut rüber. Aber je weiter das fortgeschritten war, desto besser fand ich es wirklich. Die haben auch die einzelnen Jobs aufgeteilt, zum Beispiel den Klassenkamerad hat geschnitten, ich war zum Beispiel der Kameramann. Im Endeffekt, ich fand's gut.
Die Schülerinnen und Schüler führten Interviews mit Pfarrern, mit Menschen anderen Glaubens, mit Flüchtlingen und auch mit einem Rollstuhl-Basketballspieler. Immer im Hintergrund dabei die Frage, wieso gibt es Leid in der Welt und wo ist Gott? Schülerin Melanie Schönhals.
Mir hat das sehr gut gefallen. Also wir haben ja alle zusammengearbeitet. Wir haben viel als Klasse gemeinsam geschafft quasi dadurch, weil wir Ziele hatten und diese Ziele auch verfolgt haben.
Die Arbeit sei sehr intensiv gewesen und ihre Schüler hätten toll zusammengearbeitet, sagt Lehrerin Yvonne Schweitzer. Von der These oder der Frage, ob sich Gott überhaupt noch offenbare, sei sie zunächst überrascht gewesen, aber die Jugendlichen hätten genau diese Frage beantworten wollen. Yvonne Schweitzer sieht das auch als wichtigen Hinweis, wie Kirche junge Menschen für sich begeistere.
Das hat die Schüler beschäftigt und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass man hinguckt, was beschäftigt die Jugendlichen heute und dort ansetzt. Und über diesen Medienbereich, ich denke, jeder hat da seinen Zugang zu, kann man sicherlich auch viele gewinnen und neu anknüpfen.
Im Rahmen des Projektes 95 neue Thesen haben Schülerinnen und Schüler aus Wetzlar ihre These formuliert, diskutiert und als Multimedia-Präsentation aufbereitet. Am Donnerstag sind sie dabei, wenn das Projekt zu Ende geht, mit einer großen Online-Diskussion über Religion, Glaube und Werte. Ein Projekt des Hessischen Rundfunks, gefördert vom Hessischen Kultusministerium. Wenn Sie sich die Präsentation einmal anschauen wollen, schauen Sie doch mal nach im Netz unter der Adresse 95neuethesen.de. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Die Beiträge und das Gespräch können Sie nachhören in unserem Podcast. Den finden Sie bei uns im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.